Vom gefeierten Immobilienunternehmer zum Angeklagten in einem der größten Wirtschaftsfälle Österreichs. René Benko steht seit Monaten im Mittelpunkt zahlreicher Ermittlungen. Am 2. Juli beschäftigt sich nun der oberste Gerichtshof mit seiner Verurteilung wegen betrügerischer Krieder. Für René Benko gilt die Unschuldsvermutung. Was Benko konkret vorgeworfen wird, was die Verhandlung bedeutet und wie es in der Causa Siegner weitergeht, erklärt uns gleich Wirtschaftsredakteur Max Strozzi. Die rechtlichen Fragen hat unser Kollege Gerichtsreporter Reinhard Fellner für uns ausgearbeitet. Vielen Dank an dieser Stelle. Hallo Max, danke auch an dich, dass du die Zeit genommen hast.
Hallo, guten Tag, grüß euch.
Du führst uns heute ein bisschen in die Hintergründe der Causa Benko ein. Der Fall landet am 2. Juli vor dem obersten Gerichtshof. Worum geht es dabei genau?
René Benko wurde letzten Herbst, also im Herbst 2025, verurteilt. Und zwar ging es um eine Schenkung von 300.000 Euro an seine Mutter. Er soll ihm das Geld seiner Mutter geschenkt haben, kurz bevor er selbst insolvent wurde. Und damit soll er eben seine Gläubiger auch geschädigt haben. Dabei gab es noch einen zweiten Aspekt. Da ging es um Mietvorauszahlungen für seine Villa in der Hungerburg. Da wurde er da freigesprochen.
Und dagegen hat die WKStA Einspruch erhoben.
Genau, jetzt geht es um Folgendes. Zum einen hat der Benkos Verteidiger Wess Beschwerde eingelegt und zwar sagt er, naja, diese Schenkung an die Mutter, da ist ja gar kein Schaden entstanden, weil es gab davor eine Schenkung von der Mutter an René Benko und er hätte das ja nur einen Teil davon zurückgeschenkt. Also insgesamt ist hier gar kein Schaden entstanden. Und in der zweiten Sache, in der Mietvorauszahlung für sein Haus in der Hungerburg, da wurde er freigesprochen und dagegen hat heute die WKStA eben Beschwerde eingelegt. Und der OGH wird jetzt in diesen beiden Dingen eben entscheiden.
Und welche Möglichkeiten hat der OGH denn da?
Gut, jetzt kann er den beiden Beschwerden, zum einen ihnen von Benkos Verteidiger und der WKStA Recht geben und damit das ganze Urteil sozusagen ändern, Benko freisprechen in der einen Sache oder schuldig sprechen in der anderen. Oder der OGH kann die Urteile bestätigen und damit auch gleich die Strafhöhe verkünden. Oder er sieht irgendwelche Mängel an diesen Urteilen und schickt es zurück an die erste Instanz, um das noch einmal sozusagen zu verhandeln.
Was würde denn eine Bestätigung des Urteils für René Benko bedeuten?
Würde der OGH das bestätigen, da wäre er kräftig verurteilt und er sitzt ja im Moment in Untersuchungshaft schon seit langer Zeit. Und damit würde er jetzt auch vom Untersuchungshäftling zum Strafhäftling werden.
Jetzt ist dieses Verfahren, das am OGH verhandelt wird, ja nicht das einzige. Es sind bereits weitere Anklagen anhängig. Worum geht es denn bei den anderen?
In einem weiteren Fall gab es ein nicht rechtskräftiges Urteil. Auch hier muss noch der OGH entscheiden. Auf jeden Fall in diesem Fall geht es auch wieder um Gläubigerschädigung. Und da sollen René Benko und seine Frau Uhren und Schmuck versteckt haben und damit auch den Gläubiger vorenthalten haben. Hier wurde erstinstanzlich der René Benko bereits verurteilt. Seine Frau wurde dagegen vom Landesgericht freigesprochen. Wie gesagt, auch diese Causa liegt demnächst beim OGH. Seit kurzem gibt es eine weitere Anklage. Da geht es jetzt nicht mehr unmittelbar um seine Privatpleite, sondern jetzt um die Siegner. Und da soll René Benko einen Investor, dabei handelt es ja mutmaßlich um den frühen Strabag Stephans Peter Haselsteiner, soll dazu verleitet haben, insgesamt 5 Millionen Euro in die Siegner Holding zu stecken, mit der Garantie, ja, du kriegst es von mir dann eh schon wieder zurück. Ja. Und diese Rückzahlungen sind nicht passiert. Ja, und insgesamt soll er den Investor eben um 5 Millionen Euro geschädigt und die Sigma-Firmen um diese 5 Millionen Euro eben bereichert haben. Einen zweiten Aspekt gibt es in dieser Anklage noch, und zwar wirft ihm da die Staatsanwaltschaft vor, ein Jagdgewehr, das immerhin 80.000 Euro wert ist, vor den Gläubigern der Siegner und auch seiner Privatpleite verborgen zu haben.
Insgesamt gibt es mittlerweile 17 Ermittlungsstränge. Die zentralen Vorwürfe lauten betrügerische Krieder, Untreue und Betrug. Was bedeuten diese Begriffe eigentlich genau?
Ja, die Krieder, betrügerische Krieder, da geht es im Wesentlichen darum, dass jemand halt sein Vermögen verringert tatsächlich oder nur scheinbar, um seinen Gläubigern kein Geld zukommen zu lassen, ja, und die Befriedigung der Gläubigerforderungen zu verhindern. Betrug ist in Wahrheit auch eine rechtswidrige Bereicherung, wenn man halt irgendwas Falsches vorspielt oder Tatsachen einfach so verdreht und damit man einen Dritten täuscht und ihn damit in seinem Vermögen schädigt. Und Untreue ist praktisch so ein Missbrauch einer Vollmacht, wenn man jetzt über fremdes Vermögen zu verfügen, ja, wenn man das irgendwie missbraucht und eine andere Person finanziell täuscht oder ein Vermögen schädigt, dann sind wir da in der Untreue.
Kannst du uns vielleicht genauer erklären, was diese Vorwürfe im Fall Benko und Signa bedeuten?
Es geht immer wieder um diese Untreue und betrügerische Krieder und Geldverschiebungen zwischen den unterschiedlichen Gesellschaften. Es geht auch um Darlehen zwischen Stiftungen, dazu kommen wir später noch. Es geht um Gelder, die nicht für die Zwecke verwendet worden sein sollen, für gewisse Immobilienprojekte. Um Darlehensvergaben, es geht auch um KOFAG-Förderungen, also diese Corona-Förderung für ein Chalet. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Vorwürfe, die da die Staatsanwaltschaft erhebt. Vielleicht ein ganz bezeichnendes ist es dieses berühmte Geldkarussell. Die Ermittlungen dürften wohl auch schon weit gediehen sein. Da ging es darum, laut der Staatsanwaltschaft, dass Rene Benko zwei Investoren sozusagen dazu verleitet hat, im Zuge einer Kapitalerhöhung der Signa ungefähr 30 Millionen Euro in die Signa reinzustecken, mit dem Versprechen, ja auch er selbst über eine seiner Privatstiftungen werde dort Geld reinstecken. Passiert ist dann Folgendes laut der Staatsanwaltschaft, also die beiden Investoren haben ihr Geld dann reingesteckt in diese Signa. Und am selben Tag wurden diese rund 30 Millionen an Tochtergesellschaften sofort weiter überwiesen. Und eine dieser Tochtergesellschaften hat dann einer der Benko-Stiftungen das Geld rausüberwiesen und er hat dieses Geld verwendet, um das wieder oben rein praktisch in die Signa zu stecken und hat sozusagen gesagt, ja, schaut, jetzt habe ich meinen Teil auch reingesteckt. In Wahrheit war das nicht sein eigenes Geld, sondern jenes, das die beiden Investoren sofort reingesteckt haben. Und da, ja, das ist, glaube ich, ganz ein bezeichnendes Vorgang, der ein bisschen stellvertretend steht vielleicht für vieles, was möglicherweise in diesem ganzen Konzern passiert ist.
Davor hast du schon die drei Privatstiftungen erwähnt. Welche Rolle spielen sie denn in dem gesamten Komplex?
Die Privatstiftungen spielen also eine durchaus mit zentrale Rolle in dieser ganzen Signa. Da gibt es ja mehrere Familie Benko Privatstiftungen, die wir überhaupt mit einigen Prozenten an der Signa-Gruppe beteiligt, die dient ja auch als sogenannter Steuerblocker. Es gibt diese Ausformung von Beteiligungen, also eine gewisse Beteiligungsstruktur, mit deren Hilfe dann jemand bei Immobiliengeschäften die Grunderwerbsteuer, der nicht bezahlen muss. So. Und diese Funktion hatte halt eine der Benko-Stiftungen, also die war ganz eng da, sozusagen mit drin. Dann gibt's die zweite, die Laura Privatstiftung, da wo sehr, sehr viel Vermögen auch drin steckt. Auch die war mit der ganzen Signa verwoben über Tochtergesellschaften. Auch die Ingbe Stiftung, die sie in Liechtenstein, die erhielt ja auch ständig Ausschüttungen aus der Signa Gruppe. Also die war auch damit involviert. In einem dieser Ermittlungsstränge geht's ja auch um eine Villa, die von der Signa zur Ingbe-Stiftung da ging und ohne Gegenleistung etc. Da gibt es schon sehr viele Verbindungen. Das zeigt auch im Übrigen diese beiden Schiedsverfahren. Es gab ja zwei Schiedsverfahren bzw. Schiedsurteile schon. Da ging es ja darum, dass Investoren aus dem arabischen Raum hunderte Millionen in die Signa investiert haben. Als Sicherheit für diese Darlehen diente das Vermögen der Laura Privatstiftung. So, gut, dann ging die Signa pleite und die Scheichs wollten ihr Geld zurück und haben es im Zuge des Schiedsverfahrens oder Schiedsverfahren angestrengt am internationalen Schiedsgericht in der Schweiz. Und die Laura Privatstiftung wurde eben sozusagen verurteilt, den Scheichs diese hunderte Millionen Euro zurückzuzahlen. Also da sieht man, das war schon sehr, sehr eng verwoben, diese Stiftungskonstrukte mit der Signa-Gruppe.
Wie konnte denn die Causa Signa in dieser Dimension überhaupt passieren? Gab es da keine Alarmsignale?
Ja, das fragen sich auch sehr, sehr viele Experten. Zuletzt hat es auch der Chef der Finanzprokuratur, der Wolfgang Peschon, aufgeworfen, dass man diese Causa ganz, ganz genau analysieren muss und ganz genau untersuchen muss, damit man auch weiß, wie so etwas überhaupt passieren konnte. Ein Aspekt ist sicher mal, wie kann jemand hunderte Gesellschaften gründen? Das muss ja einen kleinen Zweck haben. Ja? Und dass man da vielleicht gleich einmal hellhörig werden sollte, denn ob diese Firmen wirklich alle dem operativen Geschäft dienen oder ob sie einen anderen Zweck verfolgen. Also das ist sicher vielleicht ein Alarmzeichen, das man vielleicht ein bisschen früher nachgehen hätte können. Ein anderer Aspekt, den der Herr, auch nicht nur der Herr Peschon, zu sagen erwähnt hat, ist diese Bilanzierungen oder dieses Nicht-Bilanzieren, weil die Signa-Gruppe und die ganzen Gesellschaften haben ja lange Zeit keine Bilanzen oder sehr verspätet Bilanzen gelegt. Es gab auch keine Konzernbilanz, obwohl es ja in Wahrheit, wenn man es anschaut, ja ein konzernähnliches Konstrukt war, aber es musste auch keine Konzernbilanz legen. Damit wurde es auch natürlich schwer, diese, weiß nicht, mögliche Vermögensverschiebungen innerhalb der Gruppe, diese Geldverschiebungen unter den Firmen vielleicht zu sehen oder rechtzeitig zu entdecken, weil auch das, der Herr Peschon unlängst angesprochen, rund 70% der Schulden in diesen ganzen Pleiten, in diesem ganzen Signa-Komplex sind ja gegenseitige Forderungen unter den Signa-Gesellschaften. Also das zeigt einmal, wie da eventuell Geld hin und her ein bisschen verschoben wurde, um vielleicht gewisse Dinge besonders gut darzustellen, die vielleicht gar nicht so gut waren.
Und welche Konsequenzen sollte man nun aus dem Fall ziehen?
Das Thema Bilanzlegung ist in diesem Fall, glaube ich, schon ein sehr zentrales. Und ich meine, da hat Herr Peschon tatsächlich eine ziemlich radikale Maßnahme vorgeschlagen, nämlich Unternehmen, die nicht rechtzeitig ihre Bilanzen legen sollen, wie im Sport, zunächst einmal eine gelbe Karte bekommen und wenn sie es dann mit einer Nachfrist auch nicht nachkommen und die Bilanzen legen, dann soll es überhaupt die rote Karte geben. Also sie sollen überhaupt aus dem Rechtsgeschäft ausgeschlossen werden. Gut, ist eine sehr drastische Maßnahme, aber das wäre zumindest ein...
Naja, aber auch Bilanzen können gefälscht werden.
Ja, natürlich. Wenn jemand etwas fälschen will oder etwas Unrechtes tun will, dann, aber wenn sie einmal darlegt, dann kann man zumindest dem nachgehen. Mhm. Natürlich kann man auch über die Rolle der Stiftungen sich Dinge überlegen, weil es ist ja wahnsinnig schwer, wie man jetzt erkennen konnte, dort... irgendwie reinzukommen in diese Stiftungen. Ja, das wären so vielleicht zentrale Fragen oder Dinge, die man vielleicht daraus lernen könnte. Und wie gesagt, wenn jemand hunderte Gesellschaften da gründet, da vielleicht einmal früher ein Auge drauf zu werfen, wozu sind diese überhaupt nötig? Weil es ist dann natürlich schon auffällig, wenn so etwas passiert.
Wie geht es jetzt in dem Fall weiter? Was steht in den nächsten Monaten an?
Ja, es ist einmal davon auszugehen, dass natürlich die nächsten Anklagen kommen werden. Ich meine, wie erwähnt, das sind ja 17 Stränge, zwei, drei davon sind jetzt schon vor Gericht. Es ist einmal davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaft jetzt das eine und das nächste sich vorarbeitet. Und
steht schon konkret fest, was als nächstes aufs Tapet kommt?
Ganz konkret, ich weiß nicht, wie weit dieses vorhin erwähnte Geldkarussell schon gediehen ist, aber da lässt sich jetzt so die Staatsanwaltschaft ja nicht in die Karten blicken. Aber es ist schon davon auszugehen, dass es da zu weiteren Anklagen kommen wird.
Also die Causa Banker wird uns weiter beschäftigen über Jahre.
Ja, das war schon von Anfang an, glaube ich, war das so der Tenor, dass das über Jahre beschäftigen wird. Der Herr Peschon hat ja auch ein bisschen mehr Tempo gefordert oder ein bisschen mehr Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden gefordert. Mit dem Ziel, dass man ja überhaupt alles verstehen muss, was da passiert ist. Ja, das sind Worte von Herrn Peschon, dass man verstehen muss, was da alles passiert ist und dass man daraus die richtigen Schlüsse ziehen. Also man sieht selbst die Experten, An höchster Stelle sind da noch lange nicht durch in diesem ganzen Komplex und haben, glaube ich, auch noch nicht alles ganz im Detail verstanden, wie sowas dermaßen ausarten konnte. Also das wird noch sicher sehr, sehr lange aufzuarbeiten sein.
Dann sage ich vielen Dank für deine Expertise.
Nur gerne, Dankeschön.
Und wir blicken gespannt nach Wien, wie der OGH entscheiden wird.